bleibt ein sicherheitspolitischer Prüfstein. Die SVP-Initiative für keine 10 Millionen Schweiz rüttelt am Selbstverständnis des Landes. Die geplante Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes sorgt für neue Kontroversen und das Entlastungsprogramm zwingt zu harten Prioritäten. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum neuen Sessionskonkret. Welche Linien sich im Ständerat durchgesetzt haben und wo Bruchstellen liegen, über das reden wir wie immer an dieser Stelle mit unseren beiden Zürcher Ständerat. Ganz herzlich willkommen, Diana Moser von der GLP und Daniel Josic von der SP. Grüezi miteinander. Weniger Kampfstätte als ursprünglich geplant. Um innerhalb des Finanzrahmens von diesen 6 Milliarden bleiben, sollen jetzt weniger Flüger beschafft werden. Wie viel es am Schluss sind, weiss man nicht. Ist es richtig vom Bundesrat, das Preisdebakel trotzdem am Kauf festzuhalten?
Ja, unbedingt. Also, ich meine, wir brauchen ja die Kampfjet und man hat die evaluiert und das sind wahrscheinlich die besten soweit ich das kann beurteilen, die besten Kampfjet, die zur Verfügung stehen. Es ist natürlich ein Debakel, was man da veranstaltet hat im VBS, eben mit der Vertragsgeschichte, mit dem Preis und so weiter. Aber ich glaube, fairerweise muss man sagen, die Abstimmung ist über einen gewissen Betrag, über einen gewissen Kredit gegangen. Jetzt muss man die kaufen, wo man den Kredit hat. Ich bin aber der Meinung, der Bundesrat muss relativ schnell dann wieder mit einer neuen Vorlage kommen, weil wir ohnehin mehr Kampfjet brauchen und dort dann entsprechend aufstocken und vielleicht das nächste Mal sich genauer überlegen, was in diesen Verträgen steht.
Ist es trotz der aktuellen, ich sage es mal, sicherheitspolitischen Lage, wo wir jetzt drin sind, und trotz dem Fehler, trotz dem Volksentscheid, richtig an diesen 6 Milliarden festzuhalten und jetzt einfach weniger Flüge zu bestellen?
Mich dünkt, dass am Schluss der Entscheid, der am besten trägt, ist wahrscheinlich von der Bevölkerung, wenn man den knappen Entscheid anschaut, der sehr stark auch um die Kosten gegangen ist. Ich habe das Gefühl, wir werden mehr Kampfflüge noch brauchen, um auch die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz sicherstellen. Aber es ist wie ein Stück weit auch Pragmatismus, eine Realpolitik, die der Bundesrat jetzt an den Tag gelegt hat, die ich absolut mittragen kann. Man muss einfach sich bewusst sein, dass wir nicht am Ende der Diskussion sind. Also wenn man will, auch die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz sicherstellen, braucht es sicherlich gerade auch die internationale Kooperation. Also dort haben wir auch noch einiges aufzuholen. Da müssen wir auch innenpolitische Diskussionen entsprechend führen. Und es braucht wie ein Gesamtgefüge. Aber die Luftwaffe ist ein zentraler Baustein dafür. Und ich finde es wichtig, es gibt jetzt ein bisschen Ruhe drin, sagen wir es mal so. Aber ich teile die Schätzung. Also wir müssen, es wird wahrscheinlich nicht lange. Und das kostet entsprechend auch. Aber ich glaube, für uns ein politisches System ist es wichtig, dass die Bevölkerung sich noch mal dazu äußern kann, wenn es dann zum nächsten Paket kommt.
Wenn so wichtig, wenn die Verteidigungsfähigkeit schon, wenn man schon weiss, es braucht sowieso mehr Kampfjet, hätte man einfach das Ganze können über einen Zusatzkredit beschaffen. Hat man jetzt nicht gemacht.
Ja, ich glaube, es wär ein bisschen komisch, wenn man zuerst eine Volksabstimmung macht mit einem Kredit. Und sagt, das ist die Summe, die man festlegt. Und nachher macht man einfach einen Nachtragskredit, weil man eben herausfindet, dass es eigentlich nicht langt. Insofern, glaube ich, ist es sauber. Diana Moser hat es gesagt, es war ein sehr knapper Entscheid gewesen damals. Finde ich sauber, wenn man das so macht.
Was der Bundesrat Pfister ja auch schon gesagt hat, ist, dass man nicht nur die zusätzlichen zu diesen 36, sondern dass es vielleicht sogar 50 bis 70 braucht. Also das ist fast doppelt so viel bei dem knappen Entscheid. Wo nehmen wir die Mittel her? Wir kommen nachher noch zu den Finanzen. Wie will man das denn machen? Es müsste wieder durch eine Volksabstimmung durchgehen.
Ja, dann muss man wieder eine Volksabstimmung machen. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach überlegen, wo die Prioritäten liegen. Und ich glaube, die Sicherheit ist in der heutigen Situation, das ist eben der Unterschied zu der damaligen Volksabstimmung, die noch vor der Ukraine stattgefunden hat. In der heutigen Sicherheitslage hat die Verteidigungsfähigkeit von der Armee einfach derart eine höhere Priorität, dass man halt die Finanzen muss zur Verfügung stellen. Und sich dann überlegen, was halt, wie das in jedem Haushalt auch so ist, oder? Wenn man sagt, Priorität ist A, dann muss man überlegen, was man bei B, C und D noch ausgeben will. Und genau gleich müssen wir es hier auch machen.
Da muss man halt Prioritäten setzen, dann müssen wir das halt beschaffen, sagt Daniel Josic. Im Extremfall auch an der Schuldenbremse vorbei.
das muss zumindest können diskutiert werden. Wir haben ja schon mal so ein Ukraine-Paket als Vorschlag gehabt im Parlament, wo man auch noch die Ukraine-Hilfe reingetan hätte. Also das wäre ein Gesamtpaket gewesen. Ich finde, das muss man können diskutieren. Es ist sicherlich schwierig, finde ich, wenn man das macht, bevor man eigentlich die Sparbemühungen gemacht hat. Also ich finde, es braucht wie beides. Oder es braucht eine Diskussion über die drei Varianten. Das ist einerseits, wo kann man wirklich Prioritäten setzen, was kann man einsparen, das kann man. Wir können nachher darauf sprechen. Ich finde, das machen wir noch zu wenig gut. Es gibt absolut noch mehr Möglichkeiten, auch Mittel einzusparen. Man muss auch sich überlegen, es gibt noch den Vorschlag für ein sogenanntes Sicherheitsprozent, dass man irgendwo dann gleich wie eine Teilung macht und sagt, gibt es allenfalls noch Möglichkeiten, über die Mehrwertsteuer allenfalls zusätzliche Elemente von der Armee zu finanzieren. Und wenn man das geprüft hat, ist nachher sicherlich die Frage auch von der Außerordentlichkeit. Also man muss sich einfach bewusst sein. Und ich glaube, dort ist die Diskussion in der Schweizer Öffentlichkeit manchmal noch nicht ganz dort, wo sie auch in anderen Ländern ist. Also die Sicherheitslage hat sich massiv verändert. Und dort haben wir ein Stück weit einen Aufholbedarf. Also von dem her werden wir nicht darum herumkommen, ein neues Päckchen zu schnüren für die Finanzierung von unserer Verteidigungsfähigkeit.
Ein Haufen Leute denken sich jetzt, am Anfang ist man gekommen und hat gesagt, das absolute Minimum, das wir brauchen, sind 36 von diesen Flügern. Jetzt heisst es, ja, jetzt beschaffen wir weniger, weil wir haben nur 6 Milliarden, da redet man zwischen 24 und 30. Im gleichen Zug sagt man aber damit es wirklich etwas bringt, brauchen wir dann vielleicht 50 bis 70. Also, das ist total widersprüchlich. Also, das macht nicht, also, das schürt nicht Vertrauen, sage ich jetzt einmal.
Nein. Und ich meine, es ist ja an sich, wie ich gesagt habe, ein Debakel, was VBS da veranstaltet hat. Im Prinzip hätte man müssen von Anfang an sagen, wir brauchen mindestens 36, und die kosten etwa 6 Milliarden, aber vielleicht sind es dann halt 7. Aber man hat in der Abstimmung hat man ja darauf gepocht, oder, dass man gesagt hat, das ist der Betrag und nicht mehr. Und da kann man nicht nach der Abstimmung kommen und sagen, April, jetzt ist es gleich wieder anders. Ich meine, wir leben in einer Demokratie und das Volk hat etwas entschieden und das ist ein fixer Betrag. Und auf den hat sich der Bundesrat dummer und fälschlicherweise festgelegt. Oder? Und dass sich nachher die Sicherheitslage geändert hat und man jetzt herausfindet, man braucht eben nicht die mindestens 36, sondern das Minimum lange nicht mehr, sondern man braucht mehr, den Schritt, den hat man damals nicht können sehen.
Ja, gleich, aber man nimmt jetzt nicht einen Zusatzkredit als Werkzeug, um wenigstens die 36 herzustellen, sondern in der Zwischenzeit langen auch weniger. So kommt es einem ein vor.
Die langen nicht.
Nein, aber nicht. Man entscheidet das mal so, oder? Aber
sagen wir es mal so, die Sicherheitslage ist nicht so, dass wir die Flüger nächstes Jahr in den Einsatz bringen müssen. Also insofern, also, glaube ich, können wir die Demokratie politisch laufen, können wir machen. Oder wenn es jetzt wirklich so wäre, dass die Bedrohungslage sich noch steigern würde, und das kann natürlich irgendwann einmal sein, dann müssen wir allenfalls über etwas nachdenken.
Machen wir einen Gump. Die Volksinitiative «Keine 10 Millionen Schweiz» ist von der SVP. Die ist hart diskutiert worden, auch bei euch im Ständerat. Und zwar ist ja auch vor allem darum gegangen, um die zentrale Frage, stellen wir mal losgelöst von Ablehnung oder Zustimmung von der Initiative, stellen wir ihr einen Gegenvorschlag gegenüber. Da hat man sich dagegen entschieden. Kritische Stimmen sagen jetzt, das ist ziemlich hochpokert.
Ich finde, schlussendlich ist unsere Aufgabe, zu überlegen, was ist sachdienlich, was entspricht auch dem, was unser Land braucht. Und die Initiative ist sehr extrem. Sie will eine absolute Zahl von der Bevölkerung in die Verfassung schreiben. Sie will wie Grenzen setzen, die am Schluss wirklich grosse Konsequenzen hätten für unser Land. Also gerade wenn man an die Spitäler denkt, an die Gesundheitsversorgung, könnte das zu chaotischen Zuständen führen. Weil man hat zum Beispiel 50% der Ärzte in unseren Spitälern, Ärzte und Ärztinnen, die haben ein ausländisches Diplom, also die sind irgendwann mal gekommen. Das ist der grösste Teil, etwa 90% aus dem europäischen Raum. Also es zeigt, wie realitätsfremd die Initiative ist. Und unter solchen Bedingungen bin ich der Meinung, ist es falsch, einen Gegenvorschlag anzusetzen. Das heisst nicht, dass es nicht Herausforderungen gibt, selbstverständlich. Kriminalitätsbekämpfung zum Beispiel, haben wir eine Herausforderung, die müssen wir angehen, die gehen wir aber auch an. Also da haben wir jetzt auch gerade wieder in dieser Session sind Beschlüsse gefällt worden. Und da finde ich es ganz schwierig, wenn man dann einfach sagt, ja, also man hat das Gefühl, man müsste der Initiative einen Gegenvorschlag gegenüberstellen, wenn sie einfach komplett falsch ist. Und darum finde ich, ist das richtig, wie man jetzt entschieden hat.
Der Ständerat hat verschiedene Ideen oder Modelle angeschaut, wo könnten Bestandteil von so einem Gegenvorschlag sein. Verschärfung vom Asylwesen, mögliche Zuwanderungsabgabe oder fixe Möglichkeit von einer neuen Volksabstimmung. Alle hat er als nicht tauglich abgelehnt. Also warum sind das jetzt eben nicht sinnvolle Gegeninstrumente? Allenfalls gegen die Initiative.
Oder weil die Initiative hat das Grundproblem. Also sie ist grundsätzlich falsch, weil ich habe das so verglichen im Ständerat. Ich habe gesagt, das ist wie wenn man bei einem Kochtopf, wo am Überkochen ist, einfach den Deckel drauf tut und sagt, und damit haben wir das Problem gelöst, oder? Aber so, wenn es unten dran noch brodelt, dann ist das nicht das richtige Mittel. Oder man kann bei einer Volksinitiative einen Gegenvorschlag machen, wenn man sagt, grundsätzlich ist die Stossrichtung richtig, aber man muss noch gewisse Nuancen sieht man ein bisschen anders. Aber wenn man sieht, und das ist die Sicht vom Ständerat und vom Nationalrat und vom Bundesrat, dass die Initiative völlig in die falsche Richtung geht.
Also die Stossrichtung schon nicht stimmt.
Einfach die Architektur vom Ganzen stimmt nicht. Dann ist ein Gegenvorschlag nicht ehrlich. Oder dann ist es nicht ein Gegenvorschlag, sondern ein ganz anderes Konzept. Und das andere Konzept, das müssen wir verfolgen. Und das ist übrigens das, was ich auch glaube, wo wirklich ein Problem ist. Es kommen zu wenig Vorschläge, insbesondere aus dem EJPD, wie man eben mit der Situation umgehen will. Weil das die Bevölkerung sich nicht wohlfühlt in dieser Situation mit Zuwanderung, mit Asylsituation, Kriminalität, die angesprochen worden ist, das ist ein Fakt und da müssen wir etwas machen. Da sind wir in der Pflicht.
Aber ist es nicht genau so? Also die Bevölkerung empfindet, es sind viel mehr Leute, macht vielleicht nicht den Unterschied, wer wie wo was, merkt einfach, ich habe keinen Platz im Zug, ich finde keine Wohnung, Jobsuche ist auch nicht immer so einfach und sagt einfach, wir sind zu viele Leute. Und dann kommt so eine Initiative, die auf dem Papier eine einfache Lösung bringt. Ihr sagt beide, falsches Konstrukt, es kommt kein Gegenvorschlag. Ist das nicht etwas, das dieser Initiative jetzt in der Situation in die Hand spielt? Diese Abwägung muss man ja auch schon machen.
Ja, aber es ist schon, also wenn man einen Gegenvorschlag macht, dann ist ja die Aussage auch, die Initiative ist grundsätzlich richtig, aber wir müssen noch ein paar Anpassungen vornehmen. Mhm. Und das ist einfach bei dieser Initiative komplett falsch. Es ist so falsch wie dort bei der JUSO-Initiative wegen der Erbschaftssteuer. Es war so extrem, so absolut, wo so viel Schaden bringt, dann muss man nicht sagen, sie hat ein bisschen recht. Sie hat nicht recht, die Initiative. Und was wir machen müssen, sind Problem lösen. Das zeigt ja die Initiative, also ein absoluter Deckel wie die heutige Situation der Schweiz, das ist einfach mit der Kündigung der Personenfreizügigkeit in der Verfassung geschrieben, für die zukünftige Generation quasi. Das ist komplett falsch und würde wirklich einen enormen Schaden bringen. Und ich bin schon der Meinung, die Schweizer Bevölkerung hat immer eine sehr hohe Diskussionsbereitschaft bei Abstimmungen, gerade auch, die schwierig sind, zeigen. Und dass wir das auch aufzeigen können. Aber, was ich einverstanden bin, ist, dass wir müssen, dort, wo wir Handlungsbedarf haben, eben jetzt zum Beispiel bei den Leuten, die sich illegal in der Schweiz aufhalten und kriminell sind, als Beispiel zu nennen, auch beim Wohnungsbereich, dass wir dort müssen, Alternativen liefern, das müssen zeigen, wie wir die Probleme angehen. Aber einfach dann, also, wie man so schön sagt, das Kind mit dem Bad auszuschütten und dann schon eigentlich einfach unseren Wohlstand ein Stück weit aufs Spiel setzen mit einer so einer Deckelinitiative, das ist einfach falsch. Und das ist auch unsere Aufgabe, finde ich, als Politikerinnen und Politiker, das klar aufzuzeigen. Und dann dort nicht vor lauter Sorge und Diskussion sich dem zu verweigern.
Die Bevölkerung hat aber ja schon das Gefühl, es passiert nichts. Also, und zwar in allen Lagen, von links bis rechts, sind ein bisschen andere Gründe. Aber hat ja schon das Gefühl, also ja, das tönt alles gut und recht und man sagt schon lange, wir machen etwas dagegen. Ich meine, die Asylquote ist jetzt ganz minimal gesunken im Kanton Zürich. Die Gemeinden sind alle im Anschlag. Also, man hat schon das Gefühl, ja, man redet und redet, wir müssen halt andere Lösungen suchen, aber passiert tut gleich nichts.
Das ist richtig, das ist, finde ich auch falsch, dass da zu wenig Konzepte rum sind. Das ist einerseits, kommt aus meiner Sicht, und das haben wir ja schon angemahnt bei uns in den Kommissionen, kommt einfach aus dem EJPD zu wenig. Und zwar nicht erst seit heute, sondern eigentlich in den vergangenen Jahren auch schon. Und auf der anderen Seite ist auch ein grosser Fehler, oder weil die Migrationsströme, das sind ja nicht einfach schweizerische Fragen, sondern die finden ja weltweit oder mindestens europaweit statt, dass man in Europa nicht so weit ist, dass man da gemeinsame Lösungskonzepte hat können entwerfen. Das ist einfach ein Fehler, oder? Und an dem muss man arbeiten. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es nichts bringt, eine falsche Lösung zu wählen. Weil dann haben wir nicht nur ein Problem, das nicht gelöst ist, sondern wir haben auch noch eine Lösung, die zusätzliche Probleme bringt, wie es Diana Moser zu ihr
aber
gesagt
hat. Es gibt schon Sachen, oder jetzt hat man, ich habe zwei Vorstöße eingereicht, dass man auch an Leute, die sich illegal in der Schweiz aufhalten und kriminell sind, kann einfacher ausschaffen. Die hat man schon im Ständerat überwiesen, jetzt sind sie in dieser Session im Nationalrat überwiesen. Es gibt, das ist richtig, was Daniel Josis gesagt hat, es ist noch nicht greif auf europäischer Ebene, aber die europäische Migrationszusammenarbeit, die hat man ja intensiviert. Man hat das Konzept mit Zentren an den Aussengrenzen, wo man will, die Migration in europäischen Raum massiv beschränken, weil man genau die Probleme auch ja in anderen Ländern hat. Also dort sind verschiedene Konzepte unterwegs, wo meiner Meinung nach auch etwas werden bringen, aber wir dürfen nicht Lösungen wählen, die nur Schaden bringen und nichts helfen. Sie werden nichts helfen. Also, man muss auch sehen, die 10 Millionen Schweizer Initiative, das ist primär der Schaden, ist die Kündigung von der Personenfreizügigkeit. Das schafft uns einen Haufen Probleme. Aber gleichzeitig, also ich habe in den Debatten auf Großbritannien verwiesen. Der Brexit ist eigentlich, also die Briten haben versucht, die Kündigung von der Personenfreizügigkeit. Sie haben gesagt, wir wollen weniger Zuwanderung, Take Back Control ist der Slogan gewesen.
Gut, die haben ja jetzt mehr Zuwanderung wie vorher.
Jetzt haben sie mehr Zuwanderung als vorher, aber nicht mehr aus dem europäischen Raum, sondern aus Indien, aus Pakistan, aus Indonesien. Aus verschiedenen Ländern, die einfach eigentlich kulturell weiter entfernt sind. Und mehr Zuwanderung. Oder es ist nicht so, dass plötzlich der Bedarf nach diesen Leuten verschwindet. Wichtig ist, dass man schaut, dass die nicht da sein dürfen, die nicht arbeiten, die illegal sind, dass man dort keine Toleranz an den Tag legt, die völlig falsch ist.
Also ich glaube, in der Bevölkerung, so spürt man es zumindest, ist ja doch schon so, dass die Leute, die daher kommen und arbeiten, das ist ja die kleinste Sorge, die die Leute haben. Es geht ja vor allem um Zuwanderung ins Asylwesen und ins Sozialwesen, wo die Leute sich ärgern drauf, oder?
Wobei man muss auch sehen, oder? Asylwesen, also es gibt natürlich Leute, die auf der Flucht sind, oder? Berechtigterweise. Also zum Beispiel Ukraine, zum ersten Stichwort nehmen. Und da gibt's natürlich die sich dort illegalerweise anhängen und versuchen, in die Schweiz zu kommen. Eben, und dort muss man vor allem einen Riegel schieben. Aber etwas, wo, glaube ich, in der Debatte gut rausgekommen ist im Ständerat und wo man sich einfach muss bewusst sein, unsere Bevölkerung schrumpft. Und zwar in einem massiven Mass. Oder? Wir haben die sogenannte Reproduktionsrate ist 1,3. Also zwei Personen haben 1,3 Kinder. Das heisst, wir schrumpfen, wenn das so weitergeht, und das wird so weitergehen, dann wird es da keine einheimische Bevölkerung im eigentlichen Sinn mehr geben. Auf der anderen Seite haben wir eine Wirtschaft, die Gott sei Dank relativ gut funktioniert und Arbeitsplätze produziert. Jetzt, wenn sie keine Bevölkerung mehr da haben, wo quasi nachwächst und auf der anderen Seite den Wohlstand wenn gewährleisten, dann brauchen sie Fachkräfte aus dem Ausland und Ärzte und so weiter. Und wenn man jetzt dieser Initiative zustimmen würde, dann ist einfach bei 10 Millionen fertig. Oder? Dann ist einfach fertig und dann kommt niemand mehr und dann können sie all die Arbeitsplätze
also nicht gar besetzen. Niemand mehr oder Leute, die einen Arbeitsplatz dann schon...
Niemand?
Nein, also...
Knallhart, dann muss man
sagen. Knallhart. Dann gibt es keine Personenfreizügigkeit mehr. Und dann, das SVP hat das Konzept besonders gerne, dann will sie mit Kontingent arbeiten. Kontingent ist äußerst bürokratisch und vor allem für die grossen Konzerne. Die können das handeln, weil die haben eine Abteilung, die das machen können. Das hat man gesehen, jetzt bevor man Personenfreizügigkeit hatte. Aber für alle KMUs, wo, ich weiss noch nicht, ein Architekturbüro, irgendein Gewerblerbetrieb, der eine Stelle nicht absetzen kann, weil wir eben zu wenig Leute haben in der Schweiz und eine Fachperson will, die können das fast nicht bewältigen. Also es ist ein äußerst auch KMU-findliche Vorlage. Das muss man ganz klar sagen. Sie tut eine Emotion bewirtschaften, die da ist, wo die Leute beschäftigt. Aber also, es ist einfach nicht verantwortungsvoll, dann ein Konzept vorzulegen, das primär einen Schaden bringt. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, das aufzuzeigen bis zum Abstimmungstermin. Wir werden sicherlich bald wissen, wenn wir über die Initiativen abstimmen. Und dann, ja, wollen wir halt die ganze Diskussion führen. Und ich habe, wie gesagt, das höchste Vertrauen, auch wenn das mag schwierig sein, aber die Schweizer Bevölkerung hat schon sehr schwierige Entscheide müssen fällen.
Die Kündigung von dieser Personenfreizügigkeit, die kommt die automatisch, also nach Initiativtext, oder gibt es da noch, der Bundesrat kann verhandeln, es geht noch mal ins Parlament, oder ist das ein automatischer Mechanismus, wenn die Initiative kommt, dass sie dann, ab dann und dann und dann, wird sie gekündigt? Müsste sie gekündigt werden?
Im Prinzip ja. Oder es gibt 10-Millionen-Grenzen und da gibt es einen Mekano, wo man müsste verschiedene Sachen künden, Migrationspakt und so weiter, falls der angenommen wird. Und eben auch Personenfreizügigkeit. Das Einzige, was man muss sagen, und das ist eigentlich eine schlechte Tendenz, aber fairerweise muss man sagen, es wäre nicht das erste Mal, dass das Parlament oder der Bundesrat die Initiative nicht wirklich so auslegt, wie es da steht. Das ist aber eben eine schlechte Tendenz, weil so einfach der Abstimmungskampf verfälscht wird. Weil viele Leute unter Umständen das Gefühl, ich kann ja da mal zustimmen, die werden schon nicht die ganze Person
nach dem Motto, ich tue jetzt ein Zeichen setzen.
Aber an und für sich steht das so in der Initiative.
Oder? Aber man muss schon sehen, also wir haben ja jetzt, wir haben das Konzept von der bilateralen Verträge, wo wir jetzt möchten auf eine neue Ebene stellen mit der bilateralen 3. Und die Initiative, die tut echt das bewährte Konzept fundamental in Frage stellen. Etwa in, man sagt etwa 10 Jahre. Ist ja schwierig zu sagen, wenn man das erreichen würde. Und ich finde, das hat total übergriffig, oder? Also man tut dann jetzt dann entscheiden, wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres, was dann die Bevölkerung, die in 10 Jahren dann quasi lebt und muss den Wohlstand bestreiten in dem Land, für einen Entscheid muss ertragen. Das ist staatspolitisch komplett falsch. Das hat es auch noch nie so gegeben, so einen fixen Entscheid vorwegzunehmen. Und ich, ja, also das ist schon, wo auch wirklich, also ein Stück weit das Fundament von unserem Wohlstand in der Schweiz in Frage steht.
Wären die Verhandlungen oder das ganze Vertragswerk von diesen EU-Verträgen, die ja jetzt am Laufen sind und man da finalisiert und Details abklärt, wären die vom Tisch, wenn so eine Initiative angenommen würde?
Nein, vom Tisch nicht, oder? Weil eben Personenfreizügigkeit würde ja noch bestehen. Aber es würde sich,
aber es ist ein Zeichen, oder?
Ja, natürlich, es ist ein relativ starkes Zeichen. Es schürt ja dann auch Unsicherheit, oder? Man weiss ja dann, die Wirtschaft weiss ja dann nicht, wie funktioniert es wirklich. Und man muss sich einfach überlegen, oder im ersten Moment denkt man, ja, so ein Kontingentsystem ist ja noch gut, dann sagen wir so und so viel kommen und dann haben wir nicht mehr. Das ist richtig, aber ich gehöre zu der Generation, die das noch erlebt hat, wo man Kontingent gehabt hat. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, in meinem speziellen Fall, wo ich Student war, hat mir ein Baugeschäft angerufen und gefragt im Oktober, ob ich bei ihnen 2 Monate arbeiten könnte. Warum? Weil die einfach niemanden mehr bekommen haben. Also haben die müssen einen Jus-Student nehmen. Und ich kann ihnen sagen, sie wollen kein Haus, das ein Jus-Student gebaut hat. Also mindestens nicht, wenn ich der Jus-Student bin. Oder? Was heisst Kontingent? Die Situation ist dann so, dass entweder sind Kontingente so gross, dass man alle Arbeitsplätze besetzen kann, aber da können sie eine Personenfreizügigkeit lassen. Und sonst sind die kleiner. Und das bedeutet, dass Firmen ab dem Oktober keine Arbeitskräfte haben, um ihre Aufträge, die sie eigentlich haben, ausführen. Und dass das nicht gut ist für die Wirtschaft, das ist, glaube ich, jedem klar.
Würde dann in diesem Zusammenhang redet man ja jetzt, weil man weiss, dass ein grosser Anteil der Bevölkerung gerne würde die Zuwanderung selber mehr bestimmen, als sie das jetzt momentan kann, redet man ja von dieser sogenannten Schutzklausel, die dann in Zukunft könnte ins Spiel gebracht werden. Ist das ein Argument, mit dem man gegen diese Initiativen auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, dagegen reden?
Also was mir ganz wichtig scheint, ist, die Zuwanderung ist heute schon gesteuert. Oder? Also das ist,
die Leute nehmen das aber nicht.
Ja, aber es ist gesteuert. Es ist eine Zuwanderung der Arbeitnehmenden. Oder? Und dort ist natürlich schon so, das ist etwas, wo man wirklich auch finde ich, muss vermehrt im Vordergrund der Diskussion stellen. Also, wir haben die Reproduktionsfrage, also, dass wir immer weniger quasi Schweizerinnen und Schweizer auch haben. Aber wir müssen auch schauen, dass die Leute, die in unserem Land sind, auch wirklich können und arbeiten können, oder? Das ist sehr wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel die Individualbesteuerung, die jetzt dann vor das Volk kommt, wo wir darüber abstimmen können, ob es attraktiv soll sein für die zweitverdienende Person in einer Familie. Also meistens ist das die Frau, aber es kann auch der Mann sein. Ob wir dort denen steuerliche Signale schicken, sie sollen nicht arbeiten oder sagen nein. Mehr Prozent arbeiten ist im Interesse von unserem Land.
Und auch von jedem Einzelnen.
Und jedem Einzelnen. Ja, genau. Aber auch von unserem Land. Weil wir möchten ja nicht, dass alle, sage ich jetzt, nur noch 50% arbeiten und damit wir noch mehr Fachkräfte brauchen aus dem Ausland. Wir haben eine Weiterbildungspolitik, die wir betreiben, wo wir möchten, dass die Leute gehen arbeiten, damit wir nicht sagen, oh, wegen KI, gehen jetzt die vielleicht aus dem System, wie sie haben, kommen mit ihrer Weiterbildung nicht weiter. Wir müssen schauen, dass wir die Leute, die wir hier haben, in den Arbeitsmarkt bringen. Und da tut zum Beispiel die SVP hilft bei all dem Zeug nicht. Sie will Gelder streichen für die Weiterbildung, sie will keine Individualbesteuerung, sie will keine Kitas. Überall dort, wo man eigentlich schauen könnte, bei der Integration der Leute, zum Beispiel auch bei den tief qualifizierten Arbeitskräften, Flüchtende, oder? Das sind Arten, die können teilweise durchaus Tätigkeiten selbstverständlich nachgehen, haben auch die Erlaubnis dafür, den grössten Teil. Und die müssen wir in den Arbeitsmarkt nehmen. Und darum ist, also dort ist einfach, auch die SVP führt dort sehr eine unredliche Diskussion.
Also die Diskussion ist schon, wir können die Zuwanderung nicht steuern.
Oder das genau, ist, das aber ist, das ist in das dem Sinne, das ist einfach so absolut, ist das völlig falsch. Mhm. Aber auch also das, was ich gesagt habe, ist wichtig und selbstverständlich erwarte ich auch von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, dass sie schon auch im Bewusstsein von dieser öffentlichen Diskussion schauen, wer sie einstellen. Also das gehört natürlich auch dazu.
Sie hören jetzt konkret zu der Wintersession. Bei mir zu Gast sind die beiden Zürcher Ständeräte, Diana Moser von der GLP und Daniel Josic von der SP. Machen wir nochmal einen Gump. Der Entscheid aus der Nationalrätlichen Sicherheitskommission kurz vor der Wintersession mehr Kriegsmaterial zuzulassen, hat kurz für Aufruhr gesorgt, Daniel Josic. Nach mehreren Verschärfungen sollen jetzt Lieferungen von Schweizer Rüstungsbetrieben auch in Ländern, die sich in einem bewaffneten Konflikt so befinden, plötzlich nicht mehr so schlimm sein und plötzlich wieder möglich sein. Also jetzt einfach eine Kehrtwende. Warum?
Ja, ist mir unverständlich. Ich glaube,
sind Sie damals für die Verschärfung? Ja. Wir haben das ja gehabt, dort im Syrien.
Ja. Ich bin dafür, ich bin heute noch dafür. Ich glaube einfach aus zwei Gründen. Erstens, wenn wir neutral sein wollen, dann können wir kein Kriegsmaterial exportieren und auch den Wiederexport, Indirektexport nicht zulassen. Weil wenn Schweizer Kriegsmaterial in einem Kriegsgebiet auftaucht, dann wird man nicht als neutral wahrgenommen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, weil ja die Leute dann gleich wieder sensibel reagieren. Oder wenn irgendein Jemen irgendeine Schweizer Schusswaffe zum Einsatz kommt, dann gibt es wieder, eben wie damals vor 5-6 Jahren, gibt es einen Aufschrei und dann verschärft man Gesetz wieder. Und man kann das nicht miteinander vereinbaren. Ich sehe, dass für die Industrie, die Kriegsmaterial herstellt, dass das Korsett sehr eng ist. Das verstehe ich auch. Aber man muss sich einfach entscheiden, will man neutral sein oder will man nicht neutral sein. Und solange Neutralität gilt, können wir kein Kriegsmaterial.
Also es ist aus Ihrer Sicht direkt gekoppelt aneinander. Neutralitätsfrage mit dem Kriegsmaterial.
Also, es ist ja offensichtlich aus meiner Sicht. Ich meine, wenn Sie jetzt schauen, Ukraine, Neutralität, es hat niemand Truppen dort. Es sind keine amerikanischen Truppen dort, französische, englische oder sonstige. Es ist das entsprechende Kriegsmaterial, das dort ist. So findet Unterstützung statt. Die Amerikaner schicken Waffen, die Franzosen, die Engländer. Und da haben Sie das Gefühl, die Russen finden, die Amerikaner sind neutral, wenn sie mit amerikanischen Waffen beschossen werden? Natürlich nicht. Also Neutralität, wie ich schon x-mal gesagt habe, Neutralität ist unangenehm. Sie ist unangenehm. Aber nun muss ich entscheiden. Von mir aus kann man sie aufgeben. Ich habe kein Problem damit. Wenn wir nicht neutral sind, können wir in die NATO und das wäre das beste Verteidigungskonzept.
Da können wir
Kriegsmaterial exportieren und wir haben das beste Verteidigungskonzept, das man weltweit haben kann. Aber soweit ich es wahrnehme, ist die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung, man will neutral sein. Bitte, aber dann muss man es auch sein.
Ein Haufen haben ja das Gefühl, ja, aber eigentlich würde es ja schon Sinn machen. Wir tragen ja auch ganz viele Sanktionen von der EU in dem Zusammenhang mit dem Konflikt mit. Da könnte man jetzt endlich die Ukraine unterstützen. Das ist aber ein Trugschluss. Das würde ja dann trotz allem nicht gehen, oder?
Nein, mit der jetzigen Vorlage ist das so, wie es jetzt aussieht und wie es der Bundesrat auch jetzt sich geäussert hat, wird das wahrscheinlich nicht möglich sein. Ich glaube, was wichtig ist, ist auch eine gewisse... Man muss auch ehrlich sein, das ist ein Spannungsfeld, das man nicht hundertprozentig lösen kann. Und seit eigentlich die Schweiz das Neutralitätskonzept hat, oder? Es ist ja nicht nur, dass wir neutral sind, wir haben auch eine Armee. Und wir haben vorher über die Luftwaffe geredet. Wir brauchen auch eine Verteidigungsfähigkeit in dem Sinn. Also wir sind nicht neutral ohne Armee und ohne Verteidigungsfähigkeit. Und für eine Verteidigungsfähigkeit, wo ich finde, es ist richtig, dass wir das haben, also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, man soll die Armee abschaffen, muss man auch eine Rüstungsindustrie haben in einem minimalen Umfang. Also wir können nicht, und die Rüstungsindustrie, die kann auch nicht nur von der Schweizer
Auftrag.
Nein, das ist einfach nicht realistisch, das ist nicht die Realität, das funktioniert nicht. Und jetzt haben wir den Mittelweg gewählt als Land, dass wir sagen, wir tun aber kontrollieren, woran die Rüstungsgüter gehen. Also man geht man probiert eigentlich möglichst in sogenannte gleichgesinnte Staaten. Oder es gibt ja Listen, wo man das exportiert. Und dort probiert man jetzt, also man hat einfach sehr eine strenge Auslegung gemacht in der Vergangenheit. Vor allem, weil ja immer wieder Güter eben, weil sie im Tschad oder weil sie wo gelandet sind, in Konflikten, wo keine Menschenrechte eingehalten worden sind, wo Bürgerkrieg sind etc. Und darum hat man es verschärft. Und die Idee jetzt ist, aber ich bin jetzt nicht wahnsinnig glücklich mit dieser Lösung, ist, dass man dort ein Stück weit wieder mehr Spielraum überkommt, damit nicht die Extremsituation jetzt ist, die man im Moment hat. Und dass das natürlich, was der Daniel Josic sagt, ist klar, wenn man sagt, wenn man 100% perfekt sein will, dann wird man aber auch keine Verteidigungsfähigkeit mehr haben. Also dann wird man das nicht haben. Und dann hat man aber natürlich, also dann ist es wie sehr eine absolute Auslegung von der Neutralität. Das entspricht nicht unbedingt dem, wo wir in der Vergangenheit gemacht haben. Ich persönlich finde, man muss es ein bisschen einbetten auch und einfach dort auch eine realistische Perspektive haben. Was bedeutet das für unser Land und die Gesamtsituation? Und jetzt ist das Parlament ist jetzt so ein, ja, wie es halt so ist, ein Kompromiss hat es jetzt gewählt, der wirklich nicht sehr zufriedenstellend ist.
Achtung! Ich glaube einfach, also nur geschwind, erstens mal die Liste von diesen Ländern, die man als sicher oder als
gleichgesinnt
betrachtet. Da gehört zum Beispiel auch Argentinien dazu, wo ein Präsident hat, der einen Wahlkampf macht mit Kettensäge und sich nicht gross
also Donald nicht Trump unterscheidet. Also nicht nur unsere Nachbarstaaten.
Nein, nicht nur.
Ja.
Und das Zweite ist, das ist vor allem das Schlimme, die können frei weiter exportieren. Also wir können zwar
also momentan haben wir doch aber das Wiederausfuhrsverbot.
Verbot.
Das haben wir neu, momentan.
Das haben wir, also das heisst, heute ist es so, dass wir zum Beispiel auf Deutschland können liefern
können. Aber die Deutschen dürfen es nicht weiter.
Nur mit unserem Einverständnis. Ja. Oder? Und neu würden wir es den Deutschen liefern und die Deutschen können es nachher hinliefern, wo sie
wollen. Auch wenn wir wüssten, sie wollen für die Ukraine zum Beispiel.
Ja, das will man ja geradezu. Mhm. Oder? Das ist ja gerade der Witz an der Geschichte. Mhm. Oder? Und ich sage einfach, wie gesagt, wenn Diana Moser sagt, man muss Kompromiss machen, bei Neutralität können sie keinen Kompromiss machen. Das ist halt das Unangenehme an der Neutralität. Neutralität bedeutet, wir halten uns draus. Und wenn wir das nicht machen, und ich sehe Konsequenzen, und ich gebe Diana Moser absolut recht, ich finde es auch wünschenswert für unsere Verteidigungsfähigkeit, dass wir eine starke Waffenindustrie haben. Aber man kann halt, wie man so schön sagt, nicht den Fünfer und Zweckli haben.
Aber, um das aufzunehmen von Diana Moser, wir haben vorher darüber geredet, es braucht sehr wahrscheinlich sogar mehr Flüger, also für unsere Verteidigungsfähigkeit. Und für das brauchen wir eine Rüstungsindustrie. Und die Rüstungsindustrie sagt, hört, mit euren Aufträgen allein können wir nicht überleben, wir müssen etwas machen.
Ja, natürlich, aber dann muss man halt vielleicht über die Neutralität diskutieren. Das machen wir ja bei den Neutralitätsinitiativen. Wo ich übrigens, oder, das finde ich dann eben auch wieder verlogen. Oder die SVP macht eine Neutralitätsinitiative, aber jetzt sind sie vorderst dabei gewesen, dass man Kriegsmaterial exportieren kann. Und sie haben sich versucht zu erklären und haben Interview gemacht. Und ich weiss nicht, was alles. Einfach weil sie genau wissen, man kann das nicht erklären. Aber ich sage es nochmal, Neutralität ist ein gutes Konzept. Weil sie hat uns vor Krieg bewahrt in den letzten 200 Jahren. Wunderbar. Aber sie hat gewisse Konsequenzen. Wenn man die aufgeben will, ich sage es nochmal, ohne Neutralität. Wir könnten in die NATO und dann langen dann die 30 Flüger ohne Problem. Da will man nicht über mehr nachdenken. Wir können eine Waffenindustrie aufbauen, können frei exportieren, können der Ukraine helfen und so weiter. Jetzt muss sich einfach überlegen, aber wir haben immer das Gefühl als Schweizer, wir können uns irgendwo durchwurschteln. Es gibt halt einfach Situationen, wo man Farbe bekennen muss und sagen, wenn man A sagt, dann muss man auch B sagen. Und sonst sagt, wenn man B nicht will, dann muss man halt A nicht
sagen. Also einfach in der Konsequenz, das klingt ja alles sehr plausibel. In der Konsequenz
Neutralität oder verteidigungsfähige Armee.
Genau.
Das ist also eigentlich der Weg, oder?
Von der Schweiz ist immer, jetzt kann man sagen, man hat sich durchgewurschtelt, ist immer ein Mittelweg gewesen. Und wenn man sagt, in dieser Argumentationslogik müsste man dann einfach sagen, wenn wir die Neutralität so absolut auslegen, dann haben wir auch wahrscheinlich keine Verteidigungsfähigkeit mehr bei der Armee. Und das ist in der heutigen Zeit, ich glaube nicht, dass die Schweizer Bevölkerung die Armee abschaffen und auf die Verteidigungsfähigkeit verzichten. Darum, ich glaube, das ist auch historisch gesehen, dass der Weg, den die Schweiz bisher gewählt hat, wir werden ja darüber abstimmen jetzt über die Neutralitätsinitiative. Ich glaube, die Suche von dem Mittelweg aufgrund von der historischen Entwicklungen ist in Gottes Namen das, was wir als kleines, sehr internationales Land mit dem internationalen Genf gewählt haben und wo meiner Meinung nach auch richtig ist für die Zukunft. Am Schluss geht es nicht darum, sind wir neutral oder nicht in der Absolutheit, sondern die Neutralität ist ein Instrument zur Sicherstellung von unseren Interessen, von unserer Sicherheit. Und dort müssen wir schauen, dass wir das anwenden.
Das ist doch der Kernpunkt. Oder? Neutralität bringt uns Sicherheit. Das heisst, wir brauchen auch weniger Verteidigungsfähigkeit. Das ist ja gerade der Witz. Wenn man neutral ist, wird man nicht angegriffen, weil man mit niemandem ein Problem hat. Und das Zweite ist, es heisst, unsere Armee kauft ja nicht nur im Inland Rüstungsgüter. Also wenn man die nicht im Inland kauft, kaufen wir sie im Ausland. Der einzige Nachteil ist, wir sind natürlich weniger autonom.
Wir sind abhängig.
Aber abhängig sind wir sowieso. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent von der Rüstungsgüter aus dem Ausland kommen, aber es ist also die überwiegende Mehrheit.
Machen wir noch mal einen Gump. Damit die Finanzierung der 13. AV-Rente und die höheren Armeeausgaben unter Einhaltung der Schuldenbremse könnten gemacht werden, sollen andernorts gespart werden. Sie haben das schon angetönt, da hätte es noch Potenzial. Der Bundesrat hat das Entlastungsprogramm 27 mit über 60 Massnahmen vorgeschlagen und gefunden, es ist gerecht, wenn man überall ein bisschen anfängt zu sparen und nicht irgendwie zwei, drei grosse Brücken. Darüber ist man sich nicht einig.
Nein, und also wir haben jetzt mal die erste Runde von der Diskussion geführt. Ich bin der Meinung, ich habe das vorher gesagt, es ist richtig, weil ich finde, das weiss man, kennt man aus jedem Haushalt, das ist auf Bundesebene nicht anders. Man kann immer Einsparungen machen und es ist auch gewisse Massnahmen sind auch zeitlich vielleicht überholt. Aber was man verpasst hat, meiner Meinung nach, ist, auch gewisse strukturelle Reformen zu machen. Also auch überlegen, zum Beispiel, ist Verkehrsfinanzierung noch die richtige Weg, wie man es heute macht? Braucht es mehr Verursachergerechtigkeit? Das ist zum Beispiel etwas, was völlig fehlt. Es ist überproportional, wird im Umwelt- und im Bildungsbereich gespart, oder? Was einfach nicht sinnvoll ist. Also dort hat man mit dem Gebäudeprogramm eine Massnahme, die selbstverständlich kostet, aber die auch zentral ist zum Klimaziel erreichen in dem Land, wo funktioniert, wo wir eine Volksabstimmung hatten, wo man jetzt einfach gefunden hat, das ist noch gäbig, das rauszustreichen. Da haben wir jetzt einen Kompromiss gewählt. Also es hat viele so Elemente, die am Schluss längerfristig wahrscheinlich mehr kosten, als sie einsparen. Und dort haben wir jetzt eine Gratwanderung gesucht und dann ist es halt wie immer so. Also es gibt dann zum Beispiel Bereiche, wo einfach Mehrheiten auf Bundesebene systematisch nicht bereit sind, auch nur ein bisschen zu sparen.
Landwirtschaft
ist so ein Beispiel. Selbstverständlich brauchen wir Mittel für die Landwirtschaft. Ich bin da immer absolut bereit, dass wir da auch Steuermittel investieren. Aber wir brauchen nicht Fleischsubventionen machen. Das ist keine Staatsaufgabe vom Bund. Wir haben auch dort so Entsorgungsbeiträge. Und dort hat der Bundesrat minim sparen. Also wirklich nicht massiv. Das ist alles gestrichen.
Ich will noch schnell kurz der Aspekt, eben, wir tun schön gerecht überall ein bisschen sparen und nicht irgendwie auf der grossen Linie. Ist das einfach, weil das am Kompromiss fähigsten ist? Oder was ist die Idee dahinter?
Ja gut, also ich meine, eben, es ist das Paket gekommen. als Programm quasi vom Bundesrat. Und ich glaube, jetzt sind etwa 30% sind gestrichen worden.
Ja.
Weil halt einfach jeder hat einfach seine Partikularinteressen. Und dann ist es eine Frage von dem Mehrheitsverhältnis, welche Partikularinteressen sich durchsetzen. Also, dass die Landwirtschaft sich durchsetzt, ist klar, weil die Landwirtschaft einfach die stärkste Lobby hat im.
Aber es kann ja nicht sein, dass man am Schluss mit Mehrwertsteuern höher für die Armeeausgaben, nur weil der Bund oder das Parlament nicht sparen will. Also, das stößt ja dann auch ein bisschen sauer auf, nicht?
Ja, es stößt auf. Aber wie gesagt, es gibt fast nie irgendeinen Bereich, wo alle in diesem Parlament sagen, ja, diesen Franken müssen wir jetzt wirklich nicht ausgeben. Und es ist amüsant bis zu einem gewissen Grad, wenn man jetzt die anderthalb Tage Diskussion angeschaut hat. Bei all diesen Anträgen ist immer einer gekommen und hat erklärt, warum jetzt genau diesen Franken, den müssen wir jetzt hier ausgeben, oder? Und es gibt halt für alles irgendwelche Partikularinteressen, da gibt es kantonale Interessen.
Ja, aber so bringen wir das Geld nicht zusammen, wenn wir nicht sparen.
Ja gut, ja, aber das ist halt in einer parlamentarischen Demokratie so.
Also es ist alles gestrichen worden, wir haben noch ein paar Punkte,
ja, aber,
das lange nicht.
Aber gut, 30%.
Es ist wirklich, ja, aber man muss auch sagen, es ist auch teilweise schwierig aufgeleistet worden. Es hat zum Beispiel noch, der Bundesrat hat den Lastenausgleich vom Finanzausgleich streichen, also nicht streichen, reduzieren, das ist richtig. Und das ist ein langjährig erarbeiteter Kompromiss.
Den man nie mehr so herbringt, wie wir ihn jetzt haben. Oder?
Ja, und also kommt schon dazu. Nationale Zusammenhalt zwischen den Kantonen, Kantonen, die Geber- und Nehmerkantonen sind. Und da jetzt wie so einfach noch schnell beim Entlastungspaket, wo man eigentlich eine kurze Diskussionszeit hat, einfach das Gefühl ins Wanken bringen. Das ist schon sehr schwierig. Also das hat man jetzt zu Recht, hat man das jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Also es ist auch, man muss sich bei jeder Massnahme überlegen, ist der Preis längerfristig für unser Land nicht höher oder nicht. Aber man muss, und wir haben sicherlich dort jetzt noch nicht das Ziel erreicht. Da bin ich völlig einverstanden. Wir müssen schauen, wo wir noch mehr Einsparungen machen können. Das ist der Nationalrat dran.
Wir sind am Schluss versöhnlich vor Weihnachten, nach unzähligen Diskussionen, Abstimmungen und Aktenstapel. Welche Tradition hilft Ihnen am besten zum Abendfahren und sich auf die bevorstehenden Festtage zu freuen? Guetzli backen, Christbaum schmücken oder einfach das Handy abstellen und so tun, als gäbe es keine Politik?
Also ich finde es total schön. Ich trage es mit den Kindern ein bisschen guetzeln. Und dann mein mittlerer Sohn hat sehr gerne Weihnachtsmusik. Dann lässt er überall Weihnachtsmusik laufen. Dann macht er Herzchen anzünden und so. Dann taucht man schnell in eine andere Welt.
Daniel Jositz, Christbaum schmücken, Guetzli backen, Handy abstellen, Politik vergessen?
Also Handy abstellen und Politik vergessen, das mache ich eigentlich regelmäßig. Also ich bin eigentlich das Gegenteil von jemandem, wo handysüchtig ist. Ich lasse mein Handy irgendwo liegen und denke stundenlang nicht dran. Also das muss ich nicht speziell machen. Aber mir kommt immer, was ich mich immer freue, es gibt so einen schönen Satz, den Harald Schmidt mal gesagt hat, zunehmen tut man nicht zwischen Weihnacht und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnacht. Mhm. Und da freue ich mich immer zwischen Neujahr und Weihnacht, mal mir nicht gross zu überlegen, was ich esse und notabene trinke.
Gut, also in dem Sinn ganz herzlichen Dank und euch beiden und euren Familien ganz schöne Festtage.
Gleichfalls.
Danke vielmals. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist konkret mit Tatjana Moos und Daniel Josic zu den Schwerpunkten dieser Wintersession. Es bleibt mir an dieser Stelle Ihnen im Namen des ganzen Teams besinnliche und schöne Festtage zu wünschen. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen miteinander.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.